Ja, wir haben heute nach langer, langer, langer Zeit wieder mal eine Kindersegnung erlebt. Kinder sind eine Gabe Gottes, wie es in der Bibel schon drin steht, ein Geschenk, Gnade, Geschenk. Und man kommt bei den Kindern, zumindest bei den Kindern, glaube ich, immer ins Staunen. Ein Staunen darüber, wie Gott sie geschaffen hat und dass er uns das anvertraut. Den Eltern, wie wir gehört haben, aber eben auch wir als Gemeinde sind mit ein Stück hineingenommen in dieses Wegbegleiten. Wir haben zum anderen vom Ali Liaquat gerade eben gehört, ausschnittsweise, wie er aus muslimischem Hintergrund hier in den Westen geflüchtet ist, schon in seinem Heimatland Kontakt mit der Bibel bekommen hat, und das hier vertieft hat und Jesus nachfolgen möchte und das auch sehr ernsthaft tut. Und er möchte dieses Geschenk annehmen, nämlich die Taufe, die ihn in den Stand hinein versetzt, ein Kind Gottes zu sein, offiziell in die Familie Gottes aufgenommen zu werden. Das ist ein Privileg, das ist ein Vorzug. Etwas, worüber er, aber auch wir dankbar sein können, staunen können, dass Gott uns aufnimmt, obwohl er uns kennt und weiß, wie wir waren und teilweise auch noch sind. Warum Gott so denkt und liebt, das haben sich schon Leute gefragt, bevor es Christen gab. Angefangen hat es ja mit Abraham, Isaak und Jakob. Daraus entsteht das Volk Israel, und von diesem Volk und von Gottes Haltung zu diesem Volk können wir auch als Christen sehr viel lernen. Was an Israel hat Gott bewogen, es zu seinem Volk zu machen und es durch Jahrtausende bis heute zu führen und zu bewahren? Und die Antwort ist erstaunlich, erstaunlich nüchtern und kurz. Nichts, gar nichts hat dieses Volk in irgendeiner Weise aufzubringen. Und das hören wir heute in dem Predigttext aus dem 5. Buch Mose, dem Deuteronomium, Kapitel 7, 6 bis 12. Ein sehr wichtiger Text. Denn ein heiliges Volk bist du für den Herrn, deinen Gott. Dich hat der Herr, dein Gott, aus allen Völkern erwählt, die auf Erden sind, damit du ein Volk des Eigentums für ihn seist. Nicht deshalb, weil ihr zahlreicher wärt als alle Völker, hat der Herr sein Herz zu euch gewandt und euch erwählt, denn ihr seid das Geringste unter den Völkern. Sondern weil der Herr euch liebte und weil er den Eid halten wollte, den er euren Vätern geschworen hatte. Darum hat der Herr euch mit starker Hand herausgeführt und dich erlöst aus dem Haus der Knechtschaft, aus der Hand des Pharao, des Königs von Ägypten. So erkenne nun, dass der Herr, dein Gott, der wahre Gott ist, der treue Gott, der den Bund und die Gnade denen bewahrt, die ihn lieben und seine Gebote bewahren, auf 1000 Generationen. Er vergilt aber auch jedem, der ihn hasst, ins Angesicht und bringt ihn um. Er zögert nicht, den zu vergelten, der ihn hasst, sondern vergilt ihm ins Angesicht. So bewahre nun das Gebot und die Satzungen und Rechtsbestimmungen, die ich dir heute gebiete, damit du sie tust. Und es wird geschehen, wenn ihr auf diese Rechtsbestimmungen hört, sie bewahrt und tut, so wird der Herr, dein Gott, auch dir den Bund und die Gnade bewahren, die er deinen Vätern geschworen hat. Soweit dieser Predigttext. Drei Dinge kommen hier immer wieder vor. Das eine ist das Staunen, das zweite ist das Schämen, das dritte ist das Erkennen. Israel darf zunächst einmal staunen, ins Staunen kommen. Es ist auserwählt. Es ist etwas ganz Besonderes. Heilig, Gottes Eigentum, anders als alle anderen Völker und Nationen auf dieser Welt. Wow! Was für ein Privileg, was für eine Ehre, was für eine Bevorzugung. Das löst natürlich Neid aus. Andere wollten auch ein Gott auserwähltes Volk sein. Oder sie hielten sich auch dafür. Und dann haben sich die Erwählten gegenseitig bis aufs Blut bekämpft und in Gottes Namen massakriert. Hier in Europa zuletzt, im letzten Jahrhundert, in den Weltkriegen und dann in den 90er Jahren selbst noch bei den Balkankonflikten. Im Namen Gottes unterwegs. Gott bewahre uns vor einem erneuten religiösen, aufgeladenen Nationalismus, der schon so unsägliches Leid über diesen Kontinent gebracht hat und leider wieder aufflackert, wenn wir in die Nachrichten hineinhören und in den Osten schauen. Polen, Ungarn. Aber auch über die europäischen Grenzen hinweg. Fanatische Islamisten, von denen wir täglich hören, aber auch nationalistische Hinduisten und selbst buddhistische Radikalisierte wollen, können, keine Ahnung, aus dem, was wir gelernt haben, nichts lernen. Sie sind selber Erwählte. Sie sind Erleuchtete oder was auch immer und wähnen sich im Recht, Andersgläubige deswegen zu diskriminieren, zu verfolgen, ja, sie selbst zu töten. Und langsam haben wir es schon wie viel Mal gehört, dass die Christen auch die größte verfolgte Religionsgruppe in der Welt sind. Auf andere Weise glauben auch manche US-Amerikaner bis heute, dass sie in God's own country leben, in Gottes eigenem, vielleicht verheißenem Land. Wahrscheinlich besonders an dem Bible Belt. Doch das Rad der Geschichte lässt sich nicht zurückdrehen. Gott, der Herr, hat sich für ein Volk entschieden und für ein Land. Und das ist Israel. Da gibt es kein Vor und Zurück. Die Frage ist nur, warum? Warum nur Israel? Nach dem Staunen in unserem Text folgt allerdings jetzt das heilsame Schämen. Denn Gott findet an Israel keinen einzigen Grund für seine Erwählung. Da ist nichts, was dieses Volk so besonders macht, dass der Allmächtige sagen könnte, aus diesem Grund habe ich dich erwählt. Das Gegenteil ist der Fall. Eigentlich gab es jede Menge größere, edlere und bedeutsamere Völker, mit denen der Herr hätte Geschichte schreiben können in dieser Welt. Warum entscheidet er sich trotzdem für dieses kleine und, wie er selber auch immer gerne sagt, widerspenstige und halsstarrige Israel? Die Antwort kann man mit 5 Worten formulieren: weil er es so will. Oder man kann es mit 4 Worten machen: weil er es liebt. Oder nur mit 2, einfach so. Ohne Grund, ohne Anlass, aus lauter freier Liebe, aus purer, reiner Gnade. Gott liebt, weil er liebt. Punkt. Einen anderen Grund gibt es nicht. 1000 Gründe hätte es gegeben, seine Versprechen an Abraham, Isaak und Jakob wieder rückgängig zu machen. Israel hat sich dieser Versprechen nicht als würdig gezeigt. Überhaupt nicht. Aber Gott bleibt sich treu. Er bricht sein Wort nicht, selbst wenn Menschen jede Menge Anlass dazu geben. Er hält, was er zugesagt hat. Und darum holt er die Hebräer aus der Sklaverei heraus in Ägypten und führt sie in das gelobte Land, in dem Milch und Honig fließt. Dieses geflügelte Wort. Und das tut es bis heute eigentlich noch. Die Erwählung durch Gott liefert also gerade keinen Grund zur Überheblichkeit, sondern zu einer heilsamen Selbsteinschätzung. Wenn das doch nur all die selbsternannten Erwählten wüssten, dann würden sich ihre Überlegenheitsallüren schnell in Luft auflösen und der Verachtung, die sie deswegen für andere empfinden, wäre die Wurzel abgeschnitten. So erkenne nun, heißt es in Vers 9 nach Schlatter, was wir gerade eben gehört haben, Luther übersetzt, so sollst du nun wissen. Gemeint ist, du wirst erkennen, dass der Herr, dein Gott, allein Gott ist, der treue Gott, der den Bund und die Barmherzigkeit bis ins tausendste Glied hält denen, die ihn lieben und seine Gebote halten. Du wirst erkennen. Es wird nicht etwas gefordert, was wir machen müssen, sondern es wird in die Zukunft hineingelegt und verheißen, wir werden Gott wirklich erkennen, wie er ist. Das ist heilvolle Gotteserkenntnis, dass wir sehen, wie überaus und über die Maßen barmherzig der eine wahre Gott ist. Denn das ist sein Wesen. Das macht ihn aus, seine Barmherzigkeit. Und so hat er sich auch Mose später noch einmal deutlich offenbart. In Exodus 34, 6 heißt es, der Herr ging vor Mose Angesicht vorüber und er rief aus, Herr, Herr, Gott, barmherzig und gnädig und geduldig und von großer Gnade und Treue, der da Tausenden Gnade bewahrt und vergibt Missetat, Übertretung und Sünde. Wer Gott jedoch dafür hasst, wer sich also, anders ausgedrückt, einen Dreck um seine Barmherzigkeit schert, wem Gott und seine Gebote egal sind, indifferent, wie man es so schön sagt, weil er meint, er wüsste es besser, wer lieber dreinschlägt und Gottes Namen missbraucht, um Gewalt gegenüber anderen zu rechtfertigen, dem droht Gottes Vergeltung und zwar ins Angesicht. Der sollte sich vorsehen vor Gott, weil der sich und seine Barmherzigkeit nicht verachten lässt. Denn, heißt es im Jakobusbrief, denn es wird ein unbarmherziges Gericht über den ergehen, der nicht Barmherzigkeit getan hat. Da soll es doch lieber so sein, wie Mose es in den nächsten Versen dann schreibt, du wirst die Gebote und Gesetze und Rechte halten und es wird geschehen, dass Gott für dich den Bund und die Huld bewahrt. Gottes Segen reißt dann nicht ab. Seine Liebe erschöpft sich nicht und er wird unser auch nicht überdrüssig. Niemals. Das ist die Verheißung, unter der Israel und wir mit ihm glauben, hoffen und lieben. Und jetzt schalten wir kurz um. Jetzt haben wir viel über Israel geredet, jetzt reden wir mal über uns. Liebe Baptistengemeinde und Freunde, Israel und wir mit ihm, habe ich gerade eben gesagt. Ja, auch wir. Wir Christen werden durch Jesus mit hineingenommen in das Staunen, in das heilsame Schämen und in die heilvolle Erkenntnis. Denn wie kommt es, dass auch wir jetzt zu dem einen und alleinigen und treuen Herrn und Gott gehören dürfen? Wie kommt das? Was hat Gott dazu bewogen, nun auch uns zu seinem Volk, ja zu seinen Kindern zu machen? Was? Das ist ja alles andere als eine Selbstverständlichkeit, sondern es ist zum Staunen. Wir aus den anderen Völkern der Erde sind nicht mehr nur Fremde und Gäste bei Gott, sondern wir haben durch Jesus, wie Paulus es schreibt, Bürgerrecht im Himmel und wir sind Gottes Hausgenossen. Seht, schreibt Johannes, oder vielleicht müsste man eher sagen, staunt, welch eine Liebe uns der Vater erwiesen hat, dass wir Gottes Kinder heißen, und wir sind es auch. Gleichzeitig führt dieses Staunen eben nicht zur Überheblichkeit. Schon gar nicht gegenüber dem jüdischen Volk. Paulus schreibt uns ins Stammbuch: Du bist als wilder Zweig in den Ölbaum Israel eingepfropft worden. Rühmst du dich aber, so sollst du wissen, nicht du trägst die Wurzel, sondern die Wurzel trägt dich. Sei nicht überheblich, sondern fürchte dich. Denn du hast Gottes Gnade nicht mehr verdient als Israel. Der Allmächtige hat dich nicht aufgrund irgendwelcher Vorzüge ausgewählt, sondern allein wegen, weswegen seid ihr ausgewählt? Was ist der Grund? Jesus. In ihm hat er uns erwählt, ehe der Welt Grund gelegt war. Er hat uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein, durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens, wie Paulus es formuliert. Warum sind wir Kinder Gottes? Weil er es so will. Weil er uns liebt. Einfach so. Ohne Grund, ohne Anlass. Gott liebt, weil er liebt. Punkt. Einen anderen Grund gibt es nicht. Tausend Gründe hätte es für ihn gegeben, uns nicht in seine Verheißung mit hineinzunehmen. Wir haben uns dieser Versprechen nicht als würdig erwiesen. Aber Gott bleibt sich treu. Er bricht sein Wort nicht, selbst wenn Menschen ihm jede Menge Anlass dazu geben. Er hält, was er zugesagt hat. Darum und nur darum sind wir befreit und haben in Jesus die Erlösung durch sein Blut für die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade, wie Paulus es formuliert. Die Gnade Gottes beschämt. Sie beschämt uns aber heilsam. Sie führt uns zu einer gesunden Demut und zu einer realistischen Selbsteinschätzung, wer wir wirklich sind. Wer du, wer ich. Jesus ist die Gnade Gottes in Person. Er ist das Wesen Gottes. Er ist barmherzig und gnädig und geduldig und von großer Gnade und Treue. Ihn immer mehr, immer tiefer, immer besser zu erkennen, darum geht es. Deshalb betet Paulus, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, uns gebe den Geist der Weisheit und der Offenbarung, ihn zu erkennen. Wie singen wir so schön? Tschechmane, Galbam, Raboksha. Haben wir schon so oft gesungen. Herr, öffne du mir die Augen unseres Herzens. Und es wird geschehen, dass wir nicht mehr auf andere herabschauen, weil sie keine Christen sind oder weil sie keine so tiefe Erkenntnis und keine so tolle Überzeugung haben wie wir. Wir werden uns nicht für bessere Leute halten, sondern für unendlich Beschenkte, für über die Maßen Begnadigte, die ihr Leben leben, wie Paulus es schreibt, zum Lob seiner herrlichen Gnade, mit der er uns begnadet hat in dem Geliebten. Und dann wird unsere Mission nicht darin bestehen, andere eines Besseren zu belehren, weil wir die bessere Religion, den besseren Glauben haben, sondern ihnen in Barmherzigkeit zu begegnen. Mit der starken Sehnsucht und dem Gebet im Herzen, dass Gott auch sie mit hineinnimmt ins Staunen, ins heilsame Schämen und ins heilvolle Erkennen. Und wenn wir jetzt miteinander das Herrenmahl wieder feiern, zu dem Jesus seine Jüngerinnen und Jünger anhält, dann halten wir uns vor Augen, was Jesus, diese Gnade, über die wir gesprochen haben, persönlich gekostet hat. Wie groß diese Liebe war, wie sie ist und bleibt, die uns ins ehrliche Staunen, ins heilsame Schämen und ins heilvolle Erkennen führt. Amen. Wir singen ein Abendmahlslied auf Farsi.